Und jetzt stehen wir also 2. Könige 6, Vers 24. Ach, vielleicht muss ich das Ihnen eben noch sagen. Ich werde so dauernd danach gefragt, wie denn das ist, wann ich aus dem Amt scheide und so weiter. Also am 23. September wird mein Nachfolger Herbert Demmer hier feierlich eingeführt. Das geschieht so, dass um 8:30 ein Gottesdienst ist, ein Festgottesdienst, wo der Superintendent einführt und ich die Predigt halte. Und dann ist um 10 Uhr hier eine Feierstunde, wo also alle, was zu solchen Gelegenheiten, was zu sagen hat, als Kirchenleitung von Rheinland, Westfalen, Oberbürgermeister, was gibt es noch, Industrie, Beirat, so Jugendarbeit, dann ein Wort sagen, der Bachverein singt, Jungs in Schargesang singen, ein Gottesgebrüll. Nicht? Wer also Mut hat, der ist zu dieser Feier um 10 Uhr dann hier eingeladen. So, und nun aber zur Sache. 2. Könige 6. Von Vers 24 an. Nach diesem begab sich, dass Ben-Hadad, der König von Syrien, all sein Heer versammelte und zog herauf und belagerte Samaria. Also, denen, die es nicht wissen, ganz kurz gesagt, das Volk Gottes ist Israel. Aber es war damals geteilt. Wir sind Ost-West geteilt, die waren Nord-Süd geteilt. Da gab es ein Südreich, das war das eigentliche Juda, das Jerusalem hatte und den Tempel. Und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, und da lebt der Prophet Elisa in diesem Nordreich. Also diese Hauptstadt wird nun belagert vom König von Samaria. Und es war eine große Teuerung zu Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertelkap Taubenmist für 5 Silberlinge galt. Ich habe es neulich mal ausgerechnet, wie viel es war. Sie, glaube ich, 5 Silberlinge sind so 10 Mark. Unter den Tieren, die nicht gegessen werden sollen, die im 4. Buch Mose stehen, ist auch der Esel. Das heißt, der Esel galt als ein unreines Tier. Und es ist schrecklich, dass man aus der Hungersnot die unreinen Tiere aß. Und da, wo also wirklich nichts dran ist, da so ein Kopf, nicht wahr? Und so ein Eselskopf kostet dann noch 40 Mark. Da der König Israels auf der Mauer einherging, das habe ich mir als Kind nie richtig vorstellen können, wie das war, dass der da auf der Mauer ging. Ich habe als Kind gern auf so Mäuerchen balanciert. Und wie ich die Geschichte von meiner Mutter vorgelesen bekam, habe ich das auch so vorgestellt, wie der König da balanciert. Sie haben vielleicht mal Rothenburg besucht, nicht wahr? Das ist so eine alte Stadt, hat Stadtmauern. Und diese Stadtmauern müssen verteidigt werden, solange es kein Mensch, dass er da oben rüberschießen könnte. Und darum sind auf der Innenseite solcher Stadtmauer Wehrgänge, die, wo Treppen raufführen, nicht wahr? Die sind oben angebracht, dass man von den Wehrgängen aus über die Mauer schießen kann. Wenn der König in der Stadt auf der Mauer ging, heißt es, er geht auf diesem inneren Wehrgang entlang und inspiziert die Verteidigungsanlage und die Posten. Schrie ihn ein Weib an und sprach: Hilf mir, mein Herr König. Vers 27. Er sprach, der meint natürlich, die wollen was zu essen haben. Hilf dir der Herr nicht, woher soll ich helfen? Von der Tenne oder von der Kälte? Und es stellt sich raus, die Frau wollte nicht was zu essen haben, sondern die wollte ihr Recht haben. Und der König sprach zu ihr: Was ist dir? Sie sprach: Dies Weib, da zeigt sie auf eine andere Frau, sprach zu mir: Gib deinen Sohn her, dass wir heute essen, morgen wollen wir meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am anderen Tag: Gib deinen Sohn her und lass uns essen. Aber sie hat ihren Sohn nun versteckt. Da der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider. Das ist ein Zeichen des Entsetzens, der Trauer. Als Jesus sagt, er sei Sohn Gottes, Sie erinnern sich, in der Passionsgeschichte, da zerriss der hohe Priester seine Kleider. Und indem er auf der Mauer ging. Und da sah alles Volk, dass er darunter einen Sack am Leibe hatte. Das heißt, so ein grober Stoff aus Sackleinwand galt als Trauerkleidung. Das zog man an, wenn man Buße tat. Kommen Sie am besten ganz nach vorne. Hier ist gerade so viel Platz für Sie. Wäre glücklich, wenn das besetzt würde. Ja. Der König hat so ein härenes Gewand. Wissen Sie, so ein... Kommen Sie, lassen Sie. Der heißt Bläsing, das ist eine Frau und der dritte weiß ich nicht. Der König hat solch ein Bußgewand angezogen, aber unter seinem königlichen Gewand. Und er sprach, jetzt geht's merkwürdig weiter, Gott tu mir dies und das, wo das Haupt Elisas, des Sohnes Safats, heute auf ihm stehen wird. Elisa war der Mann Gottes, der Prophet. Die Bibel erzählt diese Geschichten unglaublich kurz, geradezu in Stenografie oder echt in Stenolalie, nicht in Kurzsprache. Wir müssen, also es ist nicht wie bei einer Analphabetenzeitung, wo ein Blöder verstehen kann, man muss sich schon so ein bisschen anstrengen, um den Zusammenhang zu kapieren. Offenbar war die Sache so, dass Elisa dem König geraten hat, gib die Stadt nicht den Feinden in die Hand. Gib sie nicht den Heiden in die Hand. Der König war ein Mann, der es mit dem Götzendienst hielt. Und Elisa hat ihm wahrscheinlich gesagt, wenn ihr Buße tut, Gott lebt wirklich, wenn ihr euch vor ihm demütigt, eure Sünde ins Licht bringt, dann kann er euch gnädig sein. Und so hat Elisa den König bestimmt, er hat einen großen Einfluss, die Stadt nicht zu übergeben. Und nun, wie der König sieht, wie entsetzlich die Lage geworden ist, da zerreißt sein Gewand und sagt, ich reiß jetzt dem Elisa den Kopf ab. Der ist schuld, dass wir in diese Situation gekommen sind. Ich hätte vor einem halben Jahr die Stadt übergeben sollen, nicht? Das ist ja nun immer so, wenn Könige in Schwierigkeiten kommen, suchen sie Schuldigen. Hitler fand die Juden, der Kaiser Nero fand die Christen, nicht? Sie finden immer jemand, der schuld ist für ihr Versagen. Elisa aber saß in seinem Hause und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her, offenbar wütend, nicht wahr? Ein Scharfrichter, der soll den Elisa also gleich umbringen. Dem Elisa wird das aber von Gott gezeigt. Aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach Elisa zu den Ältesten, habt ihr gesehen, wie dieses Mordkind, also er hat es im Geist gesehen, Gott zeigt ihm das, wie dieses Mordkind hat hergesandt, dass er mein Haupt abreiße. Seht zu, wenn der Bote kommt, dass er die Tür zuschließt. Siehe, das Rauschen der Füße seines Herrn folgt ihm nach. Und da noch also mit ihnen redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab. Und nun ist wieder geradezu alles ausgelassen. Sie schlagen die Tür zu und halten sie zu, aber im nächsten Augenblick ist auch schon der König da. Den lassen sie natürlich rein. Die Ausleger verstehen es so, so könnte es sein, dass dem König, als er den Boten losgeschickt hat, den Elisa einzurichten, dass ihm da schon 3 Minuten später leid tut. Wer ein bisschen was von Männerzorn versteht, der weiß das, nicht? Dass einem 3 Minuten später leid tut, was man gesagt hat, nicht? Und so kommt er also direkt hinterher gesaust, und der Elisa tut ihm auf und der König sagt dann bloß noch diesen merkwürdigen Wort. Siehe, solches Herr Übel kommt vom Herrn. Was soll ich mehr vom Herrn erwarten? Wir lesen gleich weiter. Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Scheffel Semmelmehl einen Silberling gelten und 2 Scheffel Gerste einen Silberling unterm Tor zu Samaria. So geschah es dann auch. Schauen Sie ein bisschen durch die Geschichte. Ich habe mir überlegt, wie wir dieser Geschichte 3000 Jahre her ist, so auslegen kann, dass wir Leute aus dem Jahr 1962 davon was haben. Und ich glaube, es ist am gescheitsten, wir machen es so, dass wir einfach mal die verschiedenen Personen ansehen. Das ist ja wie eine Bühne, auf der ein dramatisches Geschehen sich abspielt, nicht? Und wir sehen uns die einzelnen Personen auf dieser Bühne an. Das ist zunächst der König von Syrien. Nach diesen Geschichten begab sich der König von Syrien Samaria belagert. Es wird nicht gesagt, warum. Glauben Sie, dass die Weltgeschichte je erfahren hat, warum Kriege geführt werden? Das werden den Völkern immer Gründe gesagt, aber die wirklichen sind es nicht, nicht. Es gibt im Grunde immer nur einen Grund. Und der heißt, wir wollen Macht haben. Dafür sind zu allen Zeiten Hekatomben von Menschen geopfert worden. Für die Macht der Mächtigen. Das ist etwas Merkwürdiges. Wissen Sie, durch die ganze Alte Testament zieht sich der Krach zwischen Israel und Syrien um ein paar Grenzstädte, nämlich um die Stadt Ramoth in Gilead. Da wurden endlose Kriege geführt. Die beiden Mütter, die ihre Kinder geschlachtet haben, denen war es ganz bestimmt völlig egal, ob Ramoth in Gilead zu Syrien gehörte, zu Israel, wenn sie in Frieden und Freude ihre Kinder aufziehen konnten, nicht? Aber nun kommen sie in diese schreckliche Not, weil die Könige sich über Ramoth in Gilead nicht einigen können. Komisch, dass immer so ein Ramoth in Gilead da ist, nicht? So eine Stadt, um die es geht. Ich brauche nicht weiter zu reden, nicht? Die Weltgeschichte ändert sich nicht. Da geht es um Macht. Und es ist merkwürdig, woher nehmen die Mächtigen dieser Welt eigentlich den Mut, immer wieder Macht aufzubauen, Heere zu schaffen. Wo doch die Weltgeschichte schon sagt, dass Macht immer zerbrochen wurde. Ich meine, unsere eigene Geschichte, ich habe zwei Kriege verlieren sehen. Ich habe genug. Sie nicht auch? Nicht? Wo nehmen die den Mut her? In der Bibel steht sogar ganz deutlich, da sagt der Herr, dass der Herr hat nicht gefallen an der Stärke des Rosses und an der Kraft des Mannes, an dem Heeren. Wie, lesen Sie mal Prophet Jeremia und Jesaja, wie Gott dieses Streben nach Machten greulich ist. Wie er verspricht, dass es zerbrechen wird. Und er hat durch Jahrtausende Weltgeschichte Macht immer zerbrochen. Ich wundere mich über den Mut der Völker, es immer wieder mit Macht und Heer und Gewalt zu versuchen. Nicht? Wissen Sie, es wird die Welt sich da nicht ändern, aber schlimm ist das, wenn die Gemeinde Jesu oder wenn die Kirche Jesu Christi davon angesteckt wird und auch Macht will. Und wenn Sie Kirchengeschichte ansehen, dann ist es ein Jammerspiel, wie da immer wieder Macht gewollt wurde. Einfluss, Beziehungen. Ich glaube, in dem Augenblick, wo die Kirche Jesu Christi auch nur den ersten Fuß auf die Stufe von Macht setzt, ist sie von Gott verworfen. Denn wir haben einen Herrn, der ans Kreuz ging. Und was ihm nachfolgt, muss das Kreuzeszeichen tragen. Verstehen Sie? Nicht bloß äußerlich, so als goldenes Kettchen, sondern so, dass, wie sagt Paulus, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ich kriege so oft so Geschrei in Ohren, nicht wahr? Sehen Sie, die katholische Kirche ist so mächtig, wir müssen, sei gar nichts müssen wir. Gar nichts müssen wir. Nicht? Wir müssen nicht, wenn 10 ins Verderben rennen, mit ins Verderben rennen. Wir müssen dem Heiland nachfolgen. Wer mir nachfolgen will, nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nicht? So, lassen Sie den König von Syrien da sein Heer. Er ist auch zu Schanden geworden, bei der Geschichte auch. Sie können das für sich zu Hause nachher durchlesen. Gott hat ihn nach Hause gejagt. Und zwar einfach durch einen Bluff. Gott hat ihn einen Lärm hören lassen, der gar nicht da war. Und da sind sie alle nach Hause gelaufen. Wenn es auch Gott immer rechtzeitig so machen wollte, ein bisschen Radau machen, dass die Heere auseinanderlaufen, würde viel Not gespart, nicht? Gucken wir uns die beiden, den König, erstmal die beiden Mütter an. Die beiden Mütter, diese Repräsentanten der Bewohnerschaft von Samaria. Ist ja nicht schauerlich. Wir haben so Hunger, da haben wir uns ausgemacht, wir wollen unsere Kinder schlachten. Und haben wir mein geschlachtet und dieses Weib versteckt ihren Sohn. Sehen Sie, das waren todsicher in normalen Zeiten ganz brave, tüchtige Frauen, die auf dem Handtäschchen gestickt den Spruch tragen konnten, ich tue Recht und scheue niemand. Nee. So. Und nun auf einmal werden sie zu Mörderinnen, zu Kannibalen, betrügen sich gegenseitig. Grauenvolle Geschichte steht auf. Sagen Sie, glauben das nicht? Ich vergesse nicht, wie in der Hungerzeit eine vornehme Dame zu mir kam und mir bekannte. Sie war nicht in Essen und das kann es ruhig so sagen, unter Tränen, wie sie vor Hunger nachts in die Speisekammer gegangen ist und die Portion ihrer Kinder angeknabbert habe. Doch Hunger, sagt ein alter Ausleger Magnus Friedrich Roos zu dieser Geschichte, ist das schrecklichste Gericht Gottes, denn er trifft am tiefsten. Es ist merkwürdig, wie in solchen Gerichtszeiten auf einmal rauskommt, was im Herzen ist. Und da stellt sich raus, diese braven, treuen Hausfrauen sind schreckliche Mörderinnen. Und sehen Sie, so steht es in der Bibel. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Da nehmen wir hier keinen aus. Wenn mir einer erzählt, ich glaube ans Gute im Menschen, dann sage ich, dann glauben Sie gleich auch an Klapperstorch noch, der die kleinen Kinder bringt. Wenn Sie schon in der Märchenwelt leben wollen. Die Bibel sagt, Gottes Wort sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Aber das hat gar keinen Sinn, dass ich das lange predige. Das muss einem der Geist Gottes einmal aufdecken für sein eigenes Herz. Verstehen Sie, das ist keine theoretische Erkenntnis eines Menschen, er hat sich böse von Jugend auf und dann geht man hin und trinkt seinen Kaffee. Das ist ein anderer Punkt. Wenn Gottes Geist uns das im eigenen Herzen aufdeckt. Ich habe alle Gebote Gottes übertreten und ich möchte sie eigentlich immerzu übertreten. Mein Herz ist böse und voll böser Lust und Sünde. Vergesst nicht, wie der alte gesegnete Pastor Spieger, der Sohn von dem Oberstudiendirektor, der schon pensioniert ist. So alt bin ich, dass ich den noch als Kollegen gehabt habe, nicht den Pfarrer Spieger, wie der mal sagte, wenn Gott mich nicht hält, dann kann ich jeden Tag, sagt er so temperamentvoll, Mörder, Ehebrecher, Lügner und alles werden. Der hat sein eigenes Herz erkannt. Und sehen Sie, darum brauchen wir eine Erlösung und Erlöser. Es kann in ruhigen Zeiten gar nicht so offenbar werden, wie böse unser Herz ist, nicht? Aber darum brauchen wir einen Erlöser und eine Erlösung. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen den Mut herfinden, einfach so mit Gott umzugehen, als wenn das so einfach wäre. Das geht ja nicht ohne, dass der ein dazwischen tritt, der mein böses Herz mit seinem Blut reinigen kann. Jesus. Jesus, der die Versöhnung ist für unsere Sünden. Sehen Sie, wenn ich so Gott gegenüberstehe, dann trifft mich ja bloß Gottes Zorn. Aber da gibt es eine Stelle, wo ich geborgen bin, das ist beim Kreuze Jesu. Da ist der Zorn Gottes schon niedergegangen. Da hat der Zorn Gottes gebrannt und darum sind wir hier frei. Darf ich noch einmal ein altes Gleichnis brauchen, das mir so eindrücklich war? Also Sie wissen, dass in der Kristallnacht im Nazireich eines Tages die Synagoge hier am Steler Tor angezündet worden ist. Ich kam da vorbei, das gehört zu den schrecklichsten Erinnerungen, wie da johlende Hitlerjugend, alte Juden schlugen und die Synagoge ansteckten und Polizei und Feuerwehr standen dabei und passten auf, dass keiner störte. Das muss man immer wieder wissen. Dann ist dieser ganze schöne Bau am Steler Tor ausgebrannt. Das war ein kleines Feuer. Und im Jahr 42 war der erste große schreckliche Terrorangriff in Essen. Da hat Gott auf dieses Feuer geantwortet. Da brannte ganz Essen. Da brannte ganz Essen, nicht? Und die Leute da unten in der Gustavstraße, Alfredistraße, enge Viertel, wissen Sie, Alfrediplatz, die kamen schier um, weil sie keinen Sauerstoff mehr kriegten. Die Flammen verzehrten ja allen Sauerstoff und vor der Hitze. Und da ist ja kein größerer Platz weit und breit. Engelbertstraße. Und da gab es nur einen Platz, wo die Leute hinflüchten konnten, in die ausgebrannte Synagoge. Und da haben 1000 Menschen der ausgebrannten Synagoge Zuflucht gesucht. Und da hat mir einer erzählt, da saß er in der Synagoge auf dem Boden an der Wand. Schreiende, verzweifelte Menschen rings um ihn rum. Und dann ging es ihm durch den Kopf. Warum sind wir hier sicher? Weil hier das Feuer drüber gegangen ist. Hier hat es gebrannt. Da ist nichts mehr zum Brennen da. Darum sind wir hier sicher. Und dann wurde ihm das ein Bild für das Kreuz Jesu Christi. Es gibt eine Stelle, wo der Zorn Gottes über die Bosheit der Menschen gebrannt hat, also auf Golgatha, als Jesus die Sünde der Welt trug und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehen Sie, da brannte Gottes Zorn. Und darum ist es die einzige Stelle, wenn ich im Glauben oder Jesu Kreuz gehe, wo mich der Zorn Gottes nicht mehr treffen kann. Niemand und nichts im Himmel und auf Erden kann sie vor dem Zorn Gottes retten, als gekreuzigt der Herr Jesus. Denn böse sind wir alle. Hier hat Gottes Zorn gebrannt. Hier brennt es nicht mehr. Im Glauben unter Jesu Kreuz gehen. Glauben, sein Blut macht mich rein von aller Sünde. Er ist meine Versöhnung. Er ist mein Erlöser. Hier bin ich gerettet vom Zorn Gottes. Jetzt wollen wir eine dritte Person ansehen. Das dritte auf der Bühne da in Samaria ist der König, der König. Von diesem König wird uns gesagt, dass er einen Anfang gemacht hat und hat die Baals, die ganz üble Götzenbilder, umgehauen. Aber dann auf einmal hat er kalte Füße gekriegt, wie man zu sagen pflegt, und hat aufgehört und blieb bei dem Götzendienst, dass die Stierbilder angebetet wurden. Die Bibel nennt das im Spott immer die Kälber, die goldenen Kälber in Beersheba. Und dann waren Stierbilder Zeichen der Fruchtbarkeit. Das ist die Vitalität, die Fruchtbarkeit, nicht? Das ist die Urreligion des Menschen, nicht? Die hat er stehen lassen. Im Volke Gottes. Er blieb hängen, heißt in der Bibel, an den Sünden Jerobeams, der Israel Sündigen machte. Und nun kommt er in diese schreckliche Not. Und da sucht er allerdings einen Propheten auf. Und wir dürfen annehmen, der Prophet rät ihm, nicht kapitulieren, sondern vor Gott Buße tun. Ist vor Gott ein Geringes, diesen König Ben-Hadad zu verjagen, was dann Gott na ja auch getan hat. Ist Gott ein Geringes. Lieben Freunde, es ist unserem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, alle unsere Nöte der ganzen Welt so gering. Was meinen Sie, wie Gott die Berlin-Frage im Handumdrehen lösen könnte? Aber er kann sie nicht lösen in Völkern, die sich konstant weigern, Buße zu tun. Die sich christlich anmalen, aber ihr Herzen sind unbekehrt. Nicht? Dann bleibt an eurem Problem, in euren Ängsten und Nöten. Es wäre Gott ein Geringes, die Dinge zu lösen. Das hat Elisa gesagt. Mensch, kehr um, König, tu Buße. Beuge dich vor Gott, dann kann er dir helfen. Aber nicht vor dem Ben-Hadad, dich in die Hände der Menschen begeben. Und der König hat das auch so ein bisschen angenommen. Er hat sich also ein Büßerhemd angezogen, ein Sackleinwand unter seinem Königsgewand. Also das Gewand zerreißt, vielleicht war das ja auch ein bisschen beabsichtigt vom König, nicht? Man traut den Brüdern ja nie so ganz, nicht wahr? Pose ist immer dabei. Da zerreißt er das Gewand und dann kann jeder sehen, er hat ein Büßerkleid an. Das ist eine schöne Sache, nicht? Aber Gottes Wort sagt mal, zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider. Dieser König, der hat sein Herz nicht geändert, denn die erste Reaktion ist nun, ich reiß dem Elisa den Kopf ab, ich lasse ihn umbringen. Ein geändertes Herz hätte so nicht gesagt. Nicht? Nicht einen Hass auf die Christen gehabt und Mordgedanken. Ach, man kann mit äußerer Religion einen Haufen Sachen machen und das Herz bleibt dasselbe. Nicht? Da bittet man Gott um Vergebung und 3 Tage später bleibt man ruhig fröhlich in derselben Sünde. Wie wir es kennen, nicht? Dass wir die Kleider zerreißen und nicht die Herzen. Und es hat sich auch gar nicht das Leben des Elisa geändert. Es hat sich ja gar nicht sein Leben geändert. Sehen Sie, des Königs geändert, denn er hat ja die goldenen Stierbilder, die Götzenbilder ruhig gelassen. Meinen Sie, im Christentum, wo unser Leben nicht anders wird, hätte vor Gott einen Wert? Meinen Sie, ich könnte der Sünde leben und dann hingehen, mir irgendwie Vergebung schenken lassen und dann mache ich wieder weiter? Mein lieber König von Samaria, wenn dein Herz nicht gewandelt ist und dein Leben nicht geändert ist, deine Götzen nicht weggeschmissen wird, dann hilft dich dein Büßergewand auch nichts. Oh, wie gleich dieser König uns, nicht? Als ich diesen König ansah, da hat es mich richtig gequält, obwohl unser Christenstand so ist, wie es Jesus ausgedrückt hat. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Will der Mensch nicht hören, da schiebt er es rasch beiseite und sagt, du wirst eine Taufe neu geboren oder so. Oder stirb und werde, hat der Olli Goethe schon gesagt. Oder so irgendwas, nicht? Verstehen Sie, es geht wirklich darum, dass wir von Neuem geboren werden. Wir singen im Weiglaus gern ein Lied, da heißt ein Vers, Herr, habe Acht auf mich. Schaff, dass im Grunde sich mein Herz bekehre. Triff von verborgenem Bann dein Aug noch etwas an, Herr, das zerstöre. König, dein Büßergewand macht's nicht, solange die Götzen noch da in Samaria stehen. König, dein Büßergewand macht's nicht, solange du nicht deinem Heiland mal dein Mörderherz hingelegt hast, dein blutgieriges. Ich hoffe, wir verstehen es. Es ist schwer, diesen König anzusehen, weil wir in ihm so uns selber sehen, nicht wahr? Dann wird er, also, kaum hat diese schreckliche Sache mit den Frauen erlebt, da geht der Zorn hoch. Ich werde Elisa, der mir geraten hat, mich zu übergeben, den werde ich jetzt töten. Ein Zorn. Dann schickt er schon einen Boten aus. Und dann, im nächsten Augenblick, tut es ihm leid und dann geht er zum Haus des Elisa hin. Ja, und da kommt dieses schreckliche Wort. Also das ist nicht ganz klar im Text, aber die Ausleger sind sich einig, dass das wohl, und das muss ich den alten geistlichen Männern mal glauben, vom König gesagt ist, dieser Satz, Vers 33. Solches Übel kommt vom Herrn, was soll ich mehr vom Herrn erwarten? Sehen Sie, in dem Augenblick spricht er aus, ich bin ja gar nicht gläubig geworden. Mein Herz ist ja gar nicht umgewandelt. Ich bleibe ja an den Götzen. Wie kann Gott mir helfen? Was ist da für eine Verzweiflung drin, in diesem Wort? Der Mann weiß, zwischen mir und dem lebendigen Gott ist nicht in Ordnung. Da ist nur Zeremonie und Kalaika, Kalaika, nicht? Aber gar nichts Ernstes. Keine Herzensumwandlung, keine Buße, keine Vergebung der Sünden. Ein Büßergewand, sonst nichts. Und dann auf einmal, ja, was kann ich vom Herrn erwarten? Meine Freunde, stehen wieder auch so Leute, die sagen, ich kann von Gott eigentlich nichts erwarten, denn mein ganzes Leben ist nicht in Ordnung. Ich wundere mich nicht, wenn es schief geht. Das ist eigentlich schrecklich, nicht? Schrecklich, wenn man so steht. Sehen Sie mal daneben den Paulus, der sagt, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dieser Geist ist nicht ein Knechtsgeist, sondern kindlicher Geist, dass wir rufen, aber lieber Vater, Römer. Stellen Sie mal, ich bin König, was kann ich von Gott erwarten? Ich wird doch mit mir nichts. Nicht? Und das, sein Heiliger Geist, lehrt mich, aber lieber Vater sagen. Wo stehen Sie? Und jetzt wollen wir die Ältesten ansehen. Die Hauptsache kommt am Schluss. Ich fürchte wieder, da sind Sie müde und hören, nehmen es nicht ab. Reservieren sich noch ein Geistchen Frische für die letzten 5 Minuten. Also jetzt habe ich ja noch 10. Sehen Sie, die Ältesten, da ist nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich schön, in dieser belagerten Stadt, Kriegslärm, Frauen, die ihre Kinder morden, ein König, der verzweifelt, sitzt Elisa mit den Ältesten zusammen. Was haben sie wohl gemacht? Es gab gespielt.
Wenn deutsche Männer zusammensitzen, tun sie das und trinken Bierchen. Was anderes fällt ihnen ja auch nicht ein, nicht? Das sollten sie auch. Wenn sie jünger sind, dann tanzen sie. Was anderes fällt ihnen ja ernsthaft nicht ein, nicht? Gott sei Dank braucht es in der Gemeinde Jesu so blödsinnig nicht herzugehen. Ich bin überzeugt, dass diese Ältesten Israels, die unter dem Einfluss des frommen Gottesmannes Elisa standen, in dieser Notstunde miteinander gesprochen haben, was wohl die Absichten Gottes mit seinem Volk sind. Dass er sein Volk läutert. Wissen Sie, es steht in der Bibel mal, dass Gott so wie ein Silberschmelzer ist, der das Silber in so einem Tiegel auf Feuer setzt und darüber wacht, nicht, bis das falsch ausgeschieden ist. Darüber werden Sie gesprochen haben. Sie werden vielleicht gesprochen haben davon, ob man jetzt beten dürfe um die Errettung der Stadt. Und vielleicht haben sie zum Herrn geschrien. Jedenfalls, das war eine liebliche Zusammenkunft, nicht? Da war einer mehr da, als man zählen konnte, nämlich der Herr Jesus war unter ihnen. Da ging es Herz und Herz verein zusammen, sucht in Gottes Herz und Ruhe, mitten im Trubel dieses Krieges, nicht? Sucht in Gottes Herz und Ruhe. Ach, lieben Freunde, das ganz, also Luther hatte mal gesagt, Israel ist die Kirche Jesu Christi im alten Bund. Nun, der König und diese mörderischen Frauen, das war alles die Kirche. Aber hier saß die Gemeinde Jesu Christi zusammen. Und das ist so furchtbar wichtig, meine Freunde, dass innerhalb der großen Volkskirche, zu der ich gehöre als Pastor, die Gemeinde der Gläubigen sich sammelt. Bitte halten Sie es Ihr Leben lang fest, dass Sie immer, wo Sie hinkommen, Gläubige suchen, die um Gottes Wort zusammensitzen. So ein Club, wie er hier saß. Findet man überall. Kennen Sie schon, wenn meine Jungs im Weltkrieg im letzten wegkamen, dann habe ich verabschiedet, habe drei Ratschläge mitgegeben. Und ein Ratschlag war, wo er hinkommt, sucht Gemeinschaft mit gläubigen Christen. Und dann schrieb einer so nett, er ist gefallen dann. Er sei da oben in so eine norddeutsche Stadt gekommen und er sei so tot, er sei in die Kirche gegangen und das wäre so lahmig alles gewesen. Da hat er einen Küster gefragt, gibt es hier sowas? Dann hätte er gesagt, ja. Ach ja, da gibt es sowas. Pastor hat es nicht sehr gerne, aber gehen Sie mal zu dem Herrn sowieso. Und dann ist es zum Kaufmann geschickt worden. Und es war ein kleines Lädchen und da ist er Sonntagmittag hin und schellt. Und wie er das beschrieben hat, das war entzückend. Da saßen drei steinalte Männer zusammen, sagt er. Um die Bibel. Und da wäre, wo wir dir saß, da hat wir dann Bibel vor sich. Da wäre ihm das Herz aufgegangen, ne? Und da hätten die gesagt, was er wollte. Ja, er wollte mit in die Bibel lesen. Und da wären die schier vom Stuhl gefallen, dass ein junger Mann auf einmal kommt, nicht? Sie hätten sie gar nicht mehr gedacht, dass es sowas gibt. Und dann haben sie ihn aufgenommen wie ein Engel Gottes. Er sagt, von da ab bin ich verpflegt worden. Die haben mich hier umgebracht, die haben ihn genudelt, nicht? Und haben mitgenommen auf die Dörfer, dass da Zeugnis ablegt. Das war herrlich für ihn, nicht? Verstehen Sie, man findet überall so ein paar Gläubige heute. Darum glaube ich, dass wir noch große Erweckungen erleben werden. Vor 100 Jahren, in der Zeit der Aufklärung, war es nicht so, dass in allen Städten und Dörfern ein paar Gläubige waren. Das ist heute ganz anders. Gott hat gewissermaßen überall ein kleines Feuerchen heute. Gott hat Feuer gelegt, Lunden gelegt. Es braucht nur noch einen Geisteswehen, dann bricht das aus. Und ich rechne damit, dass Gott nochmal große Erweckungen unserem Volk geschenkt. Aber inzwischen müssen wir überwintern, lieben Freunde, und so Älteste werden, mit den Elisas zusammensitzen um Gottes Wort. Ja, und nun müssen wir Elisa ansehen. Jetzt möchte ich Elisa ansehen und nun komme ich zur Hauptsache. Ich könnte jetzt davon sprechen, wie wundervoll ist der Mann in Verbindung mit Gott. Dass der Herr ihn warnt, Achtung, es kommt jetzt ein Bote, der will dir den Kopf abschneiden, da muss die Türe zuhalten. Der König kommt hinterher. Und da halten sie die Tür zu, bis der König kommt, dann machen sie auf. Was muss der für eine Verbindung mit dem lebendigen Herrn gehabt haben? Ach, lieben Freunde, wenn Sie mal die Bibel lesen, geht Ihnen ja immer wieder auf, dass in der ganzen Bibel nichts vom Christentum vorkommt. In der ganzen Bibel kommt nichts vom Christentum vor, auch nicht von Religion, sondern vom lebendigen Gott und seinem Heiland, den er uns geschickt hat, vom Herrn Jesus, von einem Er. Was hilft mich das, wenn ich ein Christentum im Kopf habe? Da kann ich 1000 Dinge haben und Zeremonien haben und fahre doch noch in die Hölle, wenn ich ihn nicht habe. Wenn ich ihn nicht habe, wenn er mein nur ist. Verstehen Sie? In welcher lebendigen Verbindung zu dem Herrn steht dieser Elisa. Zu einem wirklichen lebendigen Herrn, das dass der ihn so warnen kann in so einer Stunde, nicht? Hat er eine Antenne gehabt für die Warnung Gottes. Aber das scheint mir im Augenblick noch nicht so wichtig, wie das. Wie der König reinkommt und sagt, mir kann Gott nicht mehr helfen. Das ist doch ungefähr. Was kann ich von ihm erwarten? Mir kann er nicht mehr helfen. Ich bin verstoßen. Da sage ich, ja, ich finde es bedauerlich, dass hier ein Kapitelabschnitt ist. Der darf kein Kapitelabschnitt sein, verstehen Sie? Da fängt der Elisa an und sagt, morgen habt ihr so viel zu essen, dass also für einen Pfennig könnt ihr Brotgetreide kaufen. Gott wird's tun. Wir wollen das nächsten Dienstag besprechen, wie das kam, und Sie können das mal für sich durchlesen. Gott wird eingreifen, der belagerten Stadt Nahrung geben. In diesem Augenblick, als der König sagt, ich bin verstoßen und was kann ich von Gott erwarten, verkündigt er Rettung. So, lieben Freunde, und damit sind wir beim Thema der Bibel. Sie verkündigt Leuten, die verloren sind, Rettung. Und zwar nicht Rettung, die selber schaffen, sondern die Gott schaffen wird. Oh, wenn ich das jetzt Ihnen so deutlich wie nur irgendwie sagen könnte. Wir sind in der Lage der belagerten Stadt Samaria. Niemand und nichts konnte Samaria helfen. Uns kann auch niemand helfen. Hier sitzt eine Sünderversammlung beieinander. Mit einem Sünderpastor. Und wenn Gott Gerechtigkeit übt, dann kommen wir alle in die Hölle. Und Sie können nicht eine einzige Sünde wieder gut machen. Wie wollen Sie eine Lüge, die Sie gesprochen haben, zurückholen? Wie wollen Sie eine Unreinigkeit in Ihrem Leben wieder ausradieren? Wie wollen Sie einen Streit, den Sie gehabt haben, rückgängig machen? Können Sie versöhnen, aber die harten Worte sind da. Wir können nicht eine einzige Sünde wieder gut machen. Wie Samaria belagert war von dem Ben-Hadad ohne Hoffnung, so sind wir belagert vom Gesetz Gottes, das uns verurteilt. Die Alten hätten gesagt, Moses belagert uns. Wissen Sie, vom Gesetz Gottes, das uns verurteilt. Und da verkündigt der Elisa, morgen greift Gott ein und ihr werdet Brot die Fülle haben. Gott rettet die Verlorenen. Was tut er? Er sendet das Brot des Lebens, seinen eingeborenen Sohn, den Herrn Jesus. Lieben Freunde, gehen Sie mit mir am Schluss der Bibel schon nach Golgatha und sehen Sie das Antlitz des gekreuzigten Heilers. Kein anderer kann Sünder retten als er. Er ist das Brot für die Verhungernden. Bei ihm gibt es Vergebung der Sünden. Er sprengt den Ring aller Belagerung. Er ist der Retter. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, du hast gar nicht deutlich den Leuten gesagt, dass wir keinen Finger rühren können zu unserer Errettung. Und wenn sie fromm wären und wenn sie beten würden, tagelang, und wenn sie, was weiß ich, ihre Habe verschenken würden, können sie nicht eine Sünde gut machen. Aber das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. So steht es im Wort Gottes. Hier, verstehen Sie? Gott schafft eine Errettung. Gott schafft eine Errettung. Gott schafft eine Errettung. Hier ist das, möchte man sagen, die Melodie des Neuen Testaments wird hier geblasen, nicht? Jetzt schafft Gott eine Errettung. Der König sagt, was habe ich von Gott zu erwarten? Sein Übel kommt. Für dich gibt es eine Errettung. Hier sitzt vielleicht einer und sagt, was habe ich Gott zu erwarten? Ich habe nur gesündigt. Für dich ist der Heiland gestorben. Für dich ist er Brot des Lebens. Du sollst ein Kind Gottes sein. Glaube an Herrn Jesus Christus, wirst du und dein Haus selig. So, wollen wir noch ein Vers singen?